Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Johannes 3, Vers 16, das Votum für den heutigen Karfreitag, das biblische Wort also. Oder auf gut Deutsch, vielleicht so, wie man es heute formulieren würde, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn dahingab, damit alle, die ihr Vertrauen auf ihn setzen, ihr Leben nicht verplempern, sondern ein Leben bekommen, das unendlich würdevoll und wertvoll ist, jetzt, heute Morgen und bis in alle Ewigkeit. Liebe Gemeinde, damit ein herzliches Willkommen zu unserem Festgottesdienst, der durch den Posaunenchor ja auch besonders festlich gestaltet wird. Damit Sie sich nicht lange wundern, mit wem Sie es heute Morgen zu tun haben, das ändert sich ja nun, ich denke, von Feiertag zu Sonntag hin und her. Mein Name ist Helmut Kirstein. Ich habe lange Jahre ein Dorfpfarramt bekleidet, kleiner als Hesel, denke ich, und war dann 20 Jahre lang Superintendent in Norden, an der Ludgeri-Kirche. Und jetzt bin ich im Ruhestand seit etwa 2 Jahren. Meine Frau ist auch Pastorin. Wir tun gerne immer wieder unseren Dienst. Das macht nach wie vor viel Freude. Und bin allerdings zum allerersten Mal bei Ihnen hier in der Kirche in Hesel. Habe ich mich sehr darauf gefreut. Schön, dass wir diesen Gottesdienst miteinander feiern. Ich bin nach wie vor Vorsitzender der Gossner Mission mit Sitz in Berlin. Sie werden am Ausgang so ein Blättchen in die Hand bekommen. Wir haben einen neuen Kreis gegründet in Remels und da wird es 2 Veranstaltungen geben, die vielleicht auch für Sie sehr interessant sein könnten. Man fährt ja mal gerade 1/4 Stunde rüber, also vielleicht haben Sie Lust, dann auch mal nach Remels rüberzukommen. Jetzt aber wollen wir diesen hohen Feiertag miteinander begehen. Sie wissen, früher wurde oft gesagt, Karfreitag ist der höchste evangelische Feiertag. Ich glaube, das hat auch damals nicht wirklich gestimmt. Der höchste Feiertag ist nach wie vor und immer Ostern. Ganz gewiss, aber Ostern ist ja ohne Karfreitag gar nicht zu denken. Insofern gehört ja beides aufs Engste zusammen. Wir feiern im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Thank you. Gnade sei mit euch von dem, der da war, der da ist und der da kommen wird, unser Herr Jesus Christus. Amen. Wir beten miteinander Worte aus Psalm 22, dem Sterbepsalm Jesu, unter der Nummer 709. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Du aber bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden.
Sei nicht fern von mir, denn Angst ist nahe, denn es ist wie
Aber du, Herr, sei nicht ferne, meine Stärke, eile mir zu helfen. Ja, Herr Jesus, heute stehen wir vor deinem Kreuz. Betroffen, beklommen, dankbar, du trägst unsere Kreuze. Du stirbst und machst uns frei. Viele stehen vor einem Kreuz, müssen Abschied nehmen, sind ratlos und wissen noch gar nicht, wie es weitergehen soll. Tröste sie, zeige ihnen einen Weg. Viele tragen ein schweres Kreuz, sind krank, zerstritten, verschuldet vielleicht, mit ihrem Leben überfordert. Schicke ihnen jemanden, der mitträgt. Lass uns mittragen, Herr. Lieber Herr Jesus, wir stehen vor deinem Kreuz. Betroffen, beklommen, dankbar. Du trägst unsere Kreuze. Du stirbst und wir sind frei. An diesem Karfreitag kommen wir mit dem zu dir, was uns ganz besonders am Herzen liegt. Wir nennen dir in der Stille die Namen, mit denen wir uns verbunden wissen und bitten, dass du auch diese Menschen durch dein Kreuz trösten mögest. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Amen.
Schon im Alten Testament finden sich Hinweise auf einen anonymen Gottesknecht, der stellvertretend für andere Menschen ein schreckliches Schicksal auf sich nimmt, schließlich aber von Gott belohnt wird. Die Christenheit hat in diesem Leiden und Sterben von Anfang an die Passion Jesu Christi erkannt. Sein Kreuz, aber auch seine Auferstehung, bekommen dadurch einen tieferen Sinn. So lesen wir im Buch des Propheten Jesaja im 53. Kapitel. Wer hätte geglaubt, was uns da berichtet wurde? Wer hätte es für möglich gehalten, dass die Macht des Herrn sich auf solche Weise offenbaren würde? Denn sein Bevollmächtigter wuchs auf wie ein kümmerlicher Spross aus dürrem Boden. So wollte es der Herr. Er war weder schön noch stattlich. Wir fanden nichts Anziehendes an ihm. Alle verachteten und mieden ihn, denn er war von Schmerzen und Krankheit gezeichnet. Voller Abscheu wandten wir uns von ihm ab. Wir rechneten nicht mehr mit ihm. In Wahrheit aber hat er die Krankheiten auf sich genommen, die für uns bestimmt waren, und die Schmerzen erlitten, die wir verdient hatten. Wir meinten, Gott habe ihn gestraft und geschlagen, doch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn, und wir sind gerettet. Er wurde verwundet, und wir sind heil geworden. Wir alle waren wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Ihm aber hat der Herr unsere ganze Schuld aufgeladen. Er wurde misshandelt, aber er trug es, ohne zu klagen. Wie ein Lamm, wenn es zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, wenn es geschoren wird, duldete er alles schweigend, ohne zu klagen. Mitten in der Zeit seiner Haft und seines Gerichtsverfahrens ereilte ihn der Tod. Weil sein Volk so große Schuld auf sich geladen hatte, wurde sein Leben ausgelöscht. Wer von den Menschen dieser Generation macht sich darüber überhaupt noch Gedanken? Sie begruben ihn zwischen Verbrechern, mitten unter den Ausgestoßenen, obwohl er kein Unrecht getan hatte und nie ein unwahres Wort aus seinem Mund gekommen war. Aber der Herr wollte ihn leiden lassen und zerschlagen, weil er sein Leben als Opfer für die Schuld der anderen dahingab, wird er wieder zum Leben erweckt und wird Nachkommen haben. Durch ihn wird der Herr das Werk vollbringen, an dem er Freude hat. Nachdem er so viel gelitten hat, wird er wieder das Licht sehen und sich an dessen Anblick sättigen. Von ihm sagt der Herr: Mein Bevollmächtigter hat eine Erkenntnis gewonnen, durch die er, der Gerechte, vielen Heil und Gerechtigkeit bringt. Alle ihre Vergehen nimmt er auf sich. Ich will ihn zu den Großen rechnen, und mit den Mächtigen soll er sich die Beute teilen. Denn er ging in den Tod und ließ sich unter die Verbrecher zählen. So trug er die Strafe für viele und trat für die Schuldigen ein. Amen. Wir beten jetzt das Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Karfreitag, liebe Gemeinde, eine Traueranzeige. Nicht nur Jesus am Kreuz erscheint uns an diesem Tag wie von einem schwarzen Trauerrand umgeben. Am Karfreitag kommen uns auch so viele andere in den Sinn. Liebe Menschen, die wir verloren haben und von denen wir doch hoffen wollen, dass sie nicht verloren sind. Gerade am Karfreitag hoffen wir das. In genau einer Woche werden wir in Ostfriesland wieder eine Delegation aus Uganda begrüßen. Ein halbes Jahr lang habe ich dafür gearbeitet, zusammen mit anderen vom Freundeskreis Uganda im Norden, von der Gosner Mission in Berlin. Kein Wunder also, dass mir an diesem Karfreitag ein Uganda in den Sinn kommt. Kein Partner, nicht nur ein Freund, ein Bruder. Und unser Bruder Lambton Oryem ist tot. Hepatitis, unheilbar. Innerhalb weniger Monate ist er gestorben. Er wurde nur 58 Jahre alt. Von Anfang an hat er unsere Partnerschaft mit der Diözese Kitgum im Norden Ugandas begleitet. Wenn wir mitten in der Nacht auf dem Flughafen Entebbe ankamen, er war da, um uns in Empfang zu nehmen. Den ganzen weiten Weg aus dem Norden war er extra für uns gekommen, oft ganz allein. Das herzliche Willkommen war ihm ein Anliegen. Wir lagen ihm am Herzen. Ich sehe noch, wie erstaunend eine andere Kirche besuchte, die wie hier in Hesel dem ostfriesischen Missionar Ludger gewidmet ist, Ludgeri-Kirche im Norden. Den Blick hatte er ins hohe Gewölbe gerichtet, auf die Orgel, auf den thronenden Christus in der Vierung. Ein großer, stattlicher Mann. Das passte zu seinen großen Aufgaben. Als Oberhaupt der Laienkammer hatte ich ihn kennengelernt, da war er der oberste Ehrenamtliche sozusagen. Dann hat er sich seinen Herzenswunsch erfüllt. Nach kurzem Theologiestudium wurde er im vorgerückten Alter doch noch zum Pastor ordiniert. Er bekam seine erste eigene Gemeinde. Wie froh war er darüber, wie stolz war er darauf. Und weil diese Gemeinde keine Kirche hatte, drängte er seine Leute zur Eigeninitiative. Und uns, seine Partner, bat er um Unterstützung, wenn das denn möglich wäre. Ja, wir haben es möglich gemacht. Eine überschaubare Summe reichte aus, denn die Steine brannte die Gemeinde selbst, aus dem eigenen Boden heraus. Bei unserem letzten Besuch vor seinem Tod hatte Lambton noch die große Freude, uns zusammen mit seinem Bischof in der neu erbauten Kirche zu begrüßen. Auch damit war ein Herzenswunsch in Erfüllung gegangen. Da arbeitete er schon längst nicht mehr als Pastor, sondern war zum Diocesan Secretary aufgestiegen, so etwas wie der Generalsekretär der Diözese, der Geschäftsführer sozusagen, der zweite Mann neben dem Bischof. Bescheiden ist er geblieben und gewissenhaft, ein richtiger Preuße, haben wir immer gesagt. Auf den Mann war Verlass, wenn er etwas hasste, dann war es Korruption. Zeitlebens ist er arm gewesen, arm geblieben. In seinem Haushalt hatte er die Verantwortung für über 20 junge Leute. Eigene Kinder, dazu Nichten und Neffen, deren Eltern verstorben oder noch ärmer waren. 20 junge Leute. Bemerkenswert, dass er alles Geld zusammenkratzte, um vor allem anderen seinen beiden Töchtern ein Studium zu ermöglichen. Man denke nur, inmitten der traditionell so patriarchalischen Verhältnisse in Uganda. Für seinen Sohn war nichts mehr übrig. Der konnte trotz bester Noten nur als Verkäufer in einem kleinen Laden anfangen. Dass ihm Mitglieder unseres Freundeskreises dann doch noch das Studium ermöglicht haben, hat Vater Lambton sicherlich sehr gefreut, bestimmt aber auch beschämt. Er selbst hatte es nicht geschafft, das tat auch weh. Und als sollte es so sein, bei unserem letzten Treffen in Uganda habe ich einen Christus mitgebracht, Christus am Kreuz, für den neuen Kirchbau in Laguri, den Lambton angestoßen hatte. Und Christus am Kreuz, der war sein eigentliches Herzensanliegen, immer schon. Mich tröstet, dass Lambton Oriem im großen Kreis seiner Familie sterben konnte. Alle hatte er noch einmal eingeladen, um Abschied zu nehmen. Abschied im Frieden. Und auch das sollte wohl so sein. Ein Mitglied unseres Freundeskreises Uganda besuchte gerade in diesen Tagen unsere Projekte. Sie hat auch Lambton besuchen können. An 4 Tagen war sie noch bei ihm. Sie hat mit ihm zusammen gebetet. Sehr schwach sei er am Ende gewesen, aber eben doch würdevoll. Er hatte ja noch alles geregelt. Es ist alles gut, hat er zuletzt noch gesagt. Und dass er sich auf das Himmelreich freue und auf den Herrn Jesus. Lambton Oriem, gestorben im tiefsten Afrika und uns doch so nah. Über allem stand ein großes Es ist vollbracht. Karfreitag, liebe Gemeinde, eine Traueranzeige. Trauer? Erzählt habe ich von der Würde eines Menschen, auch noch angesichts des Todes. Erzählt habe ich von seinem Gottvertrauen und von seiner mitmenschlichen Nähe und von seiner himmlischen Hoffnung. Selbstverständlich hätte man das auch ganz anders erzählen können. Wie ist dieser Mann durch die schreckliche Zeit der Diktatur gekommen? Unter Milton Obote, unter Idi Amin. Was haben die fürchterlichen Terrorangriffe der sogenannten Lord's Resistance Army mit ihm gemacht, als diese LRA dann auch noch 20 Jahre lang im Norden Ugandas Angst und Schrecken verbreitet hat und fast alle Menschen innerhalb des Landes auf der Flucht waren? 90% der Bevölkerung gelten noch heute als traumatisiert. In Lambtons strengen Gesichtszügen zeichnete sich auch dieses Leiden ab. Wer weiß, wie viele Familienmitglieder er durch Erschießungskommandos verloren hat oder durch Machetenangriffe oder weil ihnen die redgedeckten Hütten über dem Kopf angezündet wurden. Auch das könnte man ausführlich in den Blick nehmen. Aber vielleicht reicht es ja, diesen fürchterlichen Hintergrund zu ahnen, um von seinem Leben und Sterben tröstlich zu erzählen, um das zu verbreiten, was ihm selbst am Herzen lag, den Trost des christlichen Glaubens. Es ist vollbracht. Liebe Gemeinde, am Karfreitag, wenn schon im Rückblick auf das Leben und Sterben eines Christenmenschen unserer Generation so unterschiedliche Akzente gesetzt werden können. Um wie viel mehr, wenn es um den geht, der seit rund 2000 Jahren als Gottessohn verehrt wird. Jeder hier in der Kirche weiß, es war ein fürchterliches Ende. Vor allem der Evangelist Markus lässt das Grauen noch spüren. Die Hammerschläge hallen nach, mit denen unbarmherzige Henkersknechte dem großen Menschenfreund Nägel durch Hände und Füße trieben. Am Ende habe er verzweifelt nach Gott gerufen, verlassen habe er sich gefühlt, mit einem Schrei auf den Lippen sei er gestorben. Wie anders erzählt der Evangelist Johannes von diesem Leiden und Sterben. Johannes stellt alles ins tröstliche Licht eines göttlichen Es ist vollbracht. Hören wir hinein in seine Trostgeschichte, Johannes 19, die Verse 16 bis 30. Sie nahmen ihn aber und er trug selber das Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz. Und es war geschrieben, Jesus von Nazareth, der Judenkönig. Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Da sprachen die hohen Priester der Juden zu Pilatus, schreibe nicht der Judenkönig, sondern dass er gesagt hat, ich bin der Judenkönig. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Die Soldaten aber, da sie Jesus gekreuzigt hatten, nahmen seine Kleider und machten vier Teile. Für jeden Soldaten einen Teil, dazu auch den Rock. Der aber war ungenäht, von oben an gewebt in einem Stück. Da sprachen sie untereinander, lasst uns den nicht zerteilen, sondern darum losen, wem er gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das Los geworfen. Das taten die Soldaten. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter, und seiner Mutter Schwester Maria, die Frau des Klopas, und Maria Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde: Mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und legten ihn um einen Ysop und hielten ihm den an den Mund. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht, und neigte das Haupt und verschied. Karfreitag, eine Traueranzeige. Wirklich? Johannes zeigt mit aller Kraft auf die bleibende menschliche Würde. Johannes unterstreicht geradezu die würdevolle Souveränität dieses Hingerichteten. Johannes identifiziert das Opfer als göttlichen Menschen. Er unterstreicht, Jesus selbst trägt sein Kreuz. So wie er diesen Jesus sieht, braucht er dabei keine Hilfe. Jesus bricht nicht zusammen unter der Last. Er trägt das Kreuz und geht seinen Weg nach Golgatha. Selbstbewusst klingt das, unangefochten, als ginge dieser Jesus mit erhobenem Haupt. Pilatus, der vermeintliche Machthaber, will die jüdischen Autoritäten verspotten und schreibt deshalb den Grund der Anklage auf ein Schild. In den drei gängigen Sprachen, also für alle Welt ersichtlich, steht da nun geschrieben, was fromme Menschen von der ersten christlichen Generation an geglaubt haben. Dieser Gekreuzigte ist der lang ersehnte Messias, der Judenkönig. Tatsächlich. Der Mensch denkt und Gott lenkt, möchte man sagen. Möchte Johannes damit sagen. Auf verborgenem Wege, kaum zu glauben, wird der Herrscher von Roms Gnaden zum ausführenden Organ des gnädigen Gottes. Beinahe möchte man sagen, ein Treppenwitz der Geschichte, dass ausgerechnet Pilatus zum ersten Verkündiger der christlichen Wahrheit werden muss. Ganz ähnlich die Soldaten. Selbst noch im schäbigen Handeln der Spießgesellen und Henkersknechte verwirklicht sich ein höherer Plan, von dem sie natürlich keine Ahnung haben. Noch das Würfelspiel um die letzten Habseligkeiten ihres Opfers ist längst eingeschrieben in das ewige Wort Gottes. Noch der jämmerlichste Verrat am letzten bisschen Mitmenschlichkeit ist eingezeichnet in jene göttlichen Gedanken, die alles, alles zum Guten wenden. Und was dann noch zu regeln ist angesichts des Todes, das regelt Jesus. Vom Kreuz herab verbindet er seinen besten Freund mit seiner Mutter und macht damit das Folterinstrument zum Ausgangspunkt liebevollen Miteinanders. Wo immer in der Welt heute ein Kreuz an der Wand hängt, wo immer es eine Kirche schmückt, auf dem Altar, hier in der Heseler Kirche oder dort in der neuen Kirche von Laguri, es ist zum Ausdruck sinnstiftender Liebe geworden. Noch das grausamste Symbol menschlicher Brutalität wird so zum Zeichen göttlicher Zuwendung, himmlischer Liebe. Damit ist eigentlich schon alles vollbracht. Was könnte darüber hinaus noch geschehen? Jesus selbst ordnet auch noch den allerletzten Akt. Nicht etwa, weil er fürchterlichen Durst leidet, wie in den anderen Evangelien erkennbar, ruft er, nein, verlangt er nach einem Getränk. Dass die Büttel zu einem Schwamm mit Essig greifen und ihn auf einen Ysopzweig stecken, wird zum dritten Beweis dafür, dass das ganze Geschehen dem Herrn über Himmel und Erde nicht etwa aus den Fingern geglitten ist, sondern dass sich gerade hier unter all der Menschenverachtung der Plan des menschenfreundlichen Gottes verwirklicht. Es steht geschrieben. Jetzt setzt Jesus selbst das Ende, die eigene Signatur, die Überschrift über das ganze Kapitel seines Sterbens. Es ist vollbracht. Alles ist gut. Karfreitag als Traueranzeige? Wohl kaum, so traurig das Sterben auch ist. Wie bei meiner Erinnerung an unseren Freund Lambton Oriem, darf ich's noch einmal dankbar sagen. Statt einer traurigen Erzählung bietet sich hier eine tröstliche Geschichte. Erzählt hat Johannes von der Würde eines Menschen, auch noch angesichts des Todes. Erzählt hat Johannes von einem besonders starken Gottvertrauen, von einer mitmenschlichen Nähe, die das Kreuz verwandelt, von einer himmlischen Gewissheit, die sich in Gottes Wort verankert sieht. Ob Johannes das Schreckliche verschweigt? Ach, selbstverständlich hat er die anderen Evangelien gekannt. Er hat doch als letzter der vier geschrieben. Ihm reicht es, den ganzen fürchterlichen Hintergrund ahnen zu lassen, um vom Leben und Sterben des Einzigartigen tröstlich zu erzählen. Um das zu verbreiten, was Jesus selbst am Herzen lag, den Trost des christlichen Glaubens. Es ist vollbracht. Ja, Johannes schweigt von all dem, was menschliche Brutalität sonst hervorruft. Mit keinem Sterbenswörtchen lässt er Todesangst anklingen oder gar Entsetzen. Johannes verweigert sich in seiner Schilderung auch der abgestumpften Gewöhnung an das Elend. Er gibt dem Zynismus keinen Raum. Natürlich ließe sich das alles auch so erzählen, wie so viele todtraurige Geschichten von Hinrichtungen, von qualvollen Sterbestunden. Johannes dagegen erzählt keine Horrorgeschichte. Er erzählt die Geschichte der siegreichen Liebe Gottes in Person. Im Namen Gottes hat Jesus alles ertragen, was Mensch und Mensch voneinander trennen könnte. Was Mensch und Gott voneinander trennen könnte. So unmenschlich kann keiner von uns gelebt haben, so gnadenlos kann keiner ums Leben gebracht werden, dass am Ende nicht doch noch Hoffnung wäre. Ewige Hoffnung, weil dieses Kreuz auch noch die tiefsten Abgründe zwischen uns Menschen verklammert, weil Jesus mit seiner Kreuzigung die Brücke schlägt, hinüber zum ewigen Gott. So betrachtet ist das elende Sterben des Jesus von Nazareth kein religiöser Betriebsunfall. Unter all dem, was da passiert, in all dem menschlichen Desaster vollzieht sich der Triumph göttlicher Hingabe. Diese göttliche Hingabe verwandelt das Leiden, verwandelt das Sterben, verwandelt das Kreuz. Jedes Leiden, jedes Sterben, jedes Kreuz. Es ist vollbracht. Lambton Oriem, dort wo du jetzt bist, kannst du es hören? Es ist vollbracht. Ihr Märtyrer, ihr ums Leben gebrachten und qualvoll Gestorbenen, könnt ihr es hören? Es ist vollbracht. Ihr Toten, ihr unsere Lieben, dort auf der anderen Seite des Lebens, könnt ihr es hören? Es ist vollbracht. Aber ja, lautet die leise Antwort, aber ja, wir wissen das, wir erfahren das, wir sind ja längst geborgen in der liebevollen Nähe unseres Gottes. Aber ihr alle, liebe Christen, am Karfreitag, Könnt ihr es hören? Nehmt ihr es zu Herzen? Es ist vollbracht. Für dich und für mich, für die Menschen auf der ganzen weiten Welt. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist. Das ist unser Trost. Das ist unsere Hoffnung. Das ist unser Glaube. Im Leben und im Sterben und in Ewigkeit. Gelobt sei Jesus Christus. Amen.
An die Gemeinde. Wir danken allen, die den Gottesdienst vorbereitet und gestaltet haben. Die Kollekte vom vergangenen Sonntag betrug 39,70 Euro. Die Kollekte vom gestrigen grünen Donnerstagsgottesdienst betrug 76 Euro. Vielen Dank. Mit der heutigen Kollekte unterstützen Sie die Chöre unserer Gemeinde. Sie tragen dazu bei, dass wir vielseitige musikalische Gestaltungen in unseren Gottesdiensten erleben. Fast 100 Leute sind in unseren musikalischen Gruppen aktiv und wir sind sehr dankbar für Ihren Einsatz. Wir danken Ihnen für Ihre Gaben. Herzliche Einladung zu folgenden Gottesdiensten. Am Ostersonntag, den 20. April 2025, um 10 Uhr in unserer Kirche mit Pastorin Dr. Hannegret Grundmann. Es wird eine Taufe gefeiert. Am Ostermontag, den 21. April 2025, um 10 Uhr, gestaltet Pastor in Ruhe Georg Janssen mit uns den Gottesdienst. Und am kommenden Sonntag, den 27. April 2025, um 15 Uhr zum Aufstellungsgottesdienst von Pastorin Dr. Hannegret Grundmann mit anschließender Wahl im Martin-Luther-Haus. Mögen Worte aus dem Wochenspruch aus Johannes 3, Vers 16 Sie in den kommenden Tagen begleiten. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.
Lasst uns noch einmal miteinander beten und dazu aufstehen. Großer Gott, So paradox sind die Zeichen deiner Macht. Das Kind in der Krippe, dein Sohn, der Mann am Kreuz, dein Messias. Es ist uns gar nicht leicht, dich darin zu entdecken. So oft fragen wir nach Glanz und Gloria, sind enttäuscht, dass gerade du dich so tief herabgelassen hast. Nur manchmal, guter Gott, da spüren wir es. Ja, nur so kommst du uns nahe, willst unsere offenen Herzen und unseren aufrechten Gang. So gibst du uns die Kraft, den Versuchungen zu widerstehen, uns doch immer wieder der Macht und den Mächtigen zu beugen. Gib uns die Fantasie, miteinander Lebenswege für alle Menschen zu entdecken. Gib uns die Liebe, die uns miteinander trägt und die der Welt und ihren Kindern Zukunft schenkt. Guter Gott, wir nehmen uns selbst und unsere Welt ins Gebet und beten mit den Worten deines lieben Sohns darum, dass dein himmlisches Reich zu uns komme. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bevor wir uns noch einmal unter Gottes Segen stellen, singen wir vom Lied 93 die ersten vier Strophen. Nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha.
Thank you.
geht hin in diesen Karfreitag, in den Karsamstag, vielleicht auch in die österliche Zeit, die dann folgt, unter dem Segen des menschenfreundlichen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir und durch dich seinen Frieden. Amen.